das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Bislang hat nur Vatikanmitarbeiter, Weggefährten und hohe Geistliche die Gelegenheit gehabt, persönlich am Sarg des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus Abschied zu nehmen. Seit heute können es Gläubige aus der ganzen Welt. Unter dem Geläut der Totenglocke und geleitet von Dutzenden von Kardinälen und Schweizer Gardisten wurde der Leichnam des Papstes heute Morgen in einer feierlichen Prozession in den Petersdom überführt. Dort hat jetzt bis Freitagabend jeder in Rom die Möglichkeit, am offenen Sarg von Franziskus vorbeizuziehen, bevor der Papst dann am Samstag beerdigt wird. Bereits bevor die Pforten des Petersdoms heute Vormittag öffneten, hatten sich lange Schlangen mit zehntausenden Gläubigen gebildet. Am Nachmittag lag die Wartezeit bereits bei bis zu 4 Stunden. Aus Rom Tillmann Kleinjung und Martin Zeller.
Die Pilgerreise nach Rom war schon geplant. Eigentlich hatten sich Felix und Hanna gemeinsam mit ihrem Pfarrer für eine Audienz bei Franziskus angemeldet. Jetzt wollen sie Abschied nehmen von einem Papst, der ihnen viel bedeutet.
Ich finde es schön, dass er nah an den Menschen war und eben nicht, ja, sich selber auch als Mensch gesehen hat und nicht als was Besseres.
Einfach ehren, wertschätzen, was er gemacht hat, was er geleistet hat, für was er gestanden ist oder für was er steht. Und ja, ihm die letzte Ehre erweisen, würde ich sagen.
Nur, wo ist das Ende der Schlange? Und wie lange muss man anstehen?
How long does it take to get through the line?
Roundabout? Zwischen 3 und 5 Stunden, die ernüchternde Antwort. Seit 11 Uhr ist der Petersdom für Menschen geöffnet, die sich von Papst Franziskus verabschieden wollen. Viel Zeit haben sie nicht, die Nächsten warten ja schon. Und bitte keine Selfies. Der Tag begann mit einem Ritus, in dem die katholische Kirche ihre Tradition entfalten kann. Die feierliche Überführung des Leichnams in den Petersdom. Die päpstlichen Kammerdiener tragen den Sarg, der Chor singt die Allerheiligen-Litanei und am Ende wird der offene Sarg aufgebahrt, der verstorbene Pontifex sichtbar für jedermann.
Auch das Gesicht eines Leichnams zu sehen, das ist heute nicht mehr üblich. Und trotzdem ist es gerade im Fall von Franziskus eine natürliche Fortsetzung dessen, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben. Wir haben einen zunehmend leidenden Papst gesehen, einen Papst, den man manchmal auch im Gesicht angesehen hat, wie sehr er leidet.
Und das hatte Papst Franziskus für diesen Moment verfügt. Ein einfacher Sarg soll es sein, der nicht erhöht, aufgebahrt ist. Ein Papst mit Bodenhaftung. Ich würde auch 4-5 Stunden warten, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Er hat es verdient. Ich wollte diesen Moment für mich haben. Es ist einzigartig. Das erste Mal, dass ich einen toten Papst sehe. Und Hanna und Felix, sie haben ihren Versuch abgebrochen. Die Schlange war zu lang.
Wir sind rausgegangen, weil es doch sehr viel los war. Wir sind den ganzen Tag schon unterwegs gewesen und sind einfach auch müde und haben jetzt uns entschieden, um Eis essen zu gehen und dann vielleicht die Tage nochmal zu kommen.
Der lange Abschied von Franziskus. Der Petersdom soll auch nach Mitternacht noch geöffnet sein.
In der Ukraine sind auch heute wieder Städte wie Sloviansk oder Odessa von Russland angegriffen worden. Gleichzeitig üben die USA Druck aus. Ein Waffenstillstand solle so bald wie möglich zustande kommen. Dabei schlagen die USA einen Ton an, der Russlands Präsidenten Putin gefallen dürfte. Erst sagte US-Außenminister Rubio seine Teilnahme an Gesprächen zwischen den westlichen Partnern und der Ukraine heute in London ab. Dann warf US-Präsident Trump auf Social Media dem ukrainischen Präsidenten Zelensky vor, einer Einigung im Weg zu stehen. Doch die angedachten Bedingungen eines neuen US-Friedensplans dürfte die Ukraine kaum akzeptieren wollen. Er soll unter anderem ein Abtreten der Krim an Russland und eine faktische Duldung der russischen Kontrolle fast aller seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete in der Ukraine vorsehen. Torben Börgers berichtet.
Während die russischen Angriffe im Osten der Ukraine weitergehen, erhöhen die USA den Druck auf das überfallene Land. Man habe beiden Seiten einen Friedensplan vorgelegt, so Vizepräsident Vance heute in Indien. Nun sei es an der Zeit, Ja zu sagen, sonst könnten sich die Vereinigten Staaten aus dem Prozess zurückziehen. Sowohl die Ukraine als auch die Russen werden einen Teil ihres derzeitigen Territoriums aufgeben müssen. Es wird zu einem Gebietstausch kommen. Wir wollen, dass das Töten aufhört. Und dafür müssen beide Armeen ihre Waffen niederlegen und den Krieg einfrieren. US-Medien berichten, Donald Trump sei bereit, die annektierte Krim als russisches Territorium anzuerkennen. Sein Friedensplan ein letztes Angebot, das der ukrainische Präsident bereits abgelehnt hat. Selenskyj schließt eine Abtretung der Krim aus. Auf Truth Social wirft der US-Präsident seinem Amtskollegen deshalb vor, ein Ende des Krieges zu blockieren. Man stehe kurz vor einer Einigung. Aber der Mann, der keine Karten mehr auf der Hand habe, solle jetzt die Sache zu Ende bringen. Genug ist genug. Der Präsident ist frustriert. Seine Geduld geht langsam zur Neige. Er will, dass das Töten aufhört. Aber dazu müssen beide Seiten des Krieges bereit sein. Leider scheint sich Präsident Selenskyj in die falsche Richtung zu bewegen. In London sollte heute US-Außenminister Rubio mit Vertretern aus Europa und der Ukraine verhandeln. Doch dazu kam es nicht. Für Experten ein Zeichen, dass Amerika seine Drohung wahrmachen könnte. Washington könnte sich durchaus aus den Ukraine-Gesprächen zurückziehen. Dies ist ein ganz anderes Amerika als das, was wir vor 12 Monaten gesehen haben. Eines, dem das Schicksal der Ukraine nicht besonders am Herzen liegt. Die Ukraine sei weiterhin entschlossen, mit den USA zusammenzuarbeiten, um den 3-jährigen Krieg zu beenden, so der ukrainische Außenminister heute. In Fragen der territorialen Integrität werde sein Land aber an seinen grundsätzlichen Positionen festhalten.
Ja, das vertiefen wir jetzt mit unseren Korrespondentinnen in Kiew und in Washington DC und wir beginnen mit Judith Schacht in Kiew. Judith, wäre der Vorschlag, der da für die Ukraine auf dem Tisch liegt, von Seiten der USA überhaupt annehmbar?
Nein, weil innenpolitisch für die Ukraine wäre das gar nicht machbar, weil die ukrainische Verfassung den Verzicht auf die Krim verbietet. Das hat Präsident Selenskyj übrigens gerade in einem Post nochmal betont. Und auch, ehrlich gesagt, emotional wäre das den Ukrainern gar nicht zu vermitteln, dass der Aggressor Russland jetzt mit der Krim belohnt wird. Und das wäre für Selenskyj wirklich politischer Selbstmord. Und ein weiterer Punkt ist hier auch noch sehr, sehr wichtig und wird stark diskutiert. Man will natürlich unbedingt verlässliche Sicherheitsgarantien haben, denn das US-Papier schließt ja einen Beitritt der Ukraine zur NATO quasi für immer aus.
Judith, danke nach Kiew und damit weiter zu Kerstin Klein in Washington. Kerstin, wir haben es gerade gehört, die US-Pläne sind für die Ukraine nicht annehmbar. Das muss doch eigentlich auch der US-Regierung klar sein. Warum beharrt sie da also offenbar drauf?
Naja, Donald Trump will einen Deal. Im Wahlkampf hat er versprochen, das binnen 24 Stunden hinzubekommen. Und auch schon damals war eigentlich absehbar, wie er sich das vorstellt, nämlich eine Grenzlinie zu ziehen. Die Ukraine verzichtet auf Teile ihrer Gebiete. Jetzt gibt's das offenbar schwarz auf weiß. Und Donald Trump, der ist seit Wochen frustriert, dass die Ukraine da nicht mitmachen will. Wir alle erinnern uns an den Eklat hier im Weißen Haus, im Oval Office, gerade neben mir. Jetzt scheint dieser Frust noch zu steigen. Und noch was anderes passiert hier gerade. Wir haben es gehört in diesem Post auf Truth Social. Da hat Donald Trump gesagt, der Deal sei im Prinzip schon zum Greifen nah, so gut wie in trockenen Tüchern und nur Präsident Selenskyj der stelle sich da quer. Das heißt, hier wird schon mal ein Schuldiger aufgebaut und wenn es dann eben nicht zu dem versprochenen Friedensschluss kommt, dann ist das eben nicht die Schuld von Donald Trump, der zu viel versprochen hat, sondern aus Sicht des Weißen Hauses eben offenbar die Schuld von Wladimir Selenskyj.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington von dem Weißen Haus und danke Judith nach Kiew. Von einer regelrechten Kokainschwemme und einer hohen Dynamik auf dem Drogenmarkt hatte gestern erst der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, berichtet. Und vor der Verbreitung harter Drogen hierzulande gewarnt, die über deutsche Häfen tonnenweise eingeschmuggelt werden. Und da beginnt heute in Hannover ein Korruptionsprozess, der zeigt, mit welchen Mitteln Kokainhändler versuchen, ihre Geschäfte auszuweiten. Angeklagt ist ein 39-jähriger Staatsanwalt, der gegen Geld an eine internationale Drogenbande Informationen aus Ermittlungsverfahren weitergegeben und sogar vor einer Razzia gewarnt haben soll. So der Vorwurf. Unsere Kollegen aus der NDR-Investigationsredaktion berichten darüber.
Es ist ein ungewöhnliches Bild. Ein Staatsanwalt auf der Anklagebank. Jascha G. muss sich seit heute vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der Vorwurf? Bestechlichkeit in 14 Fällen, Verletzung von Dienstgeheimnissen und in 2 Fällen Strafvereitelung im Amt.
Es handelt sich hier natürlich um ein besonderes Verfahren, das deshalb, weil einem Staatsanwalt hier vorgeworfen wird, mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet zu haben.
Aber der Reihe nach. 2021 werden im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Geschmuggelt von einer Drogenbande aus Hannover. Der größte Kokainfund in Europa. Doch bei einer anschließenden Großrazzia trifft die Polizei nicht alle Verdächtigen an. Die Drahtzieher haben sich abgesetzt. Sie wurden offenbar gewarnt. Das sollen verschlüsselte Chats von Bandenmitgliedern belegen, die der NDR einsehen konnte.
Was hast du genau für eine Info bekommen?
Morgen, das war's.
Ist das safe?
Zeitgleich da und da. Ja, safe.
Bei den Ermittlern kommt schnell der Verdacht auf, es muss einen Maulwurf geben. Und zwar in den eigenen Reihen. Raban Funk ist Anwalt. Er übernimmt häufig Fälle aus dem Bereich organisierte Kriminalität. Auch den eines Mannes, der an dem 16-Tonnen-Deal beteiligt war. Das Gerücht von einem mutmaßlich korrupten Staatsanwalt kennt Funk schon viel länger.
Das war ein offenes Geheimnis. Über Jahre hinweg. In der Strafverteidigerszene, auf der Straße, es war ein offenes Geheimnis.
Es geht mutmaßlich um ihn, Jascha G., ausgerechnet der Mann, der die Ermittlungen in dem 16-Tonnen-Verfahren geleitet hat. Recherchen des NDR zeigen, Vorgesetzte des Staatsanwalts wussten offenbar schon seit 2020 von den Vorwürfen. Das niedersächsische Justizministerium äußerte sich dazu in der Vergangenheit nicht. Doch selbst nach einer Razzia bei Jascha G. 2022, bei der mögliche Beweismittel wie Einsatzpläne sichergestellt werden, bleibt er in den Verfahren. Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, Jascha G., der Mann, der in 247 Drogenfällen selbst ermittelt hat, soll von Drogenschmugglern Geld für Ermittlungsinterner bekommen haben. Und zwar 5.000 Euro pro Monat plus Boni. Geheimer Treffpunkt, offenbar ein Kampfsportstudio.
Das Thema organisiertes Verbrechen wurde lange Zeit in Deutschland unterschätzt. Wir haben das als ein Problem anderer Länder gesehen, ja, aber nicht bei uns. Wenn sich diese Vorwürfe so bewahrheiten sollten, dann sind die natürlich, stellen die einen einzigartigen Fall dar in Bezug auf Korruption von organisierten Verbrechen im Justizsystem.
Die Ermittler gehen davon aus, dass Jascha G. außerdem noch an weitere kriminelle Informationen verraten haben könnte. Darunter auch Rockerbanden. Jascha G. bestreitet die Vorwürfe und kündigte an, sich selbst im Verfahren äußern zu wollen.
Und hier im Studio begrüße ich dazu jetzt aus dem NDR Investigativteam unseren Kollegen Benedikt Strunz. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Ja, du hast die Themen Korruption, Drogenmilieu, aber speziell auch diesen Fall in Hannover jahrelang begleitet. Ist es jetzt ein Einzelfall oder die Spitze eines Eisbergs?
Also man muss schon sagen, der Fall ist natürlich besonders krass und er ist bis heute ja auch noch nicht absehbar in seiner gesamten Dimension. Man muss auch dazu sagen, es gibt in Deutschland jetzt keine verlässliche Statistik, was Korruption angeht. Aber es gibt Warnsignale. Und man muss auch sagen, derzeit beschäftigen sich deutsche Gerichte wirklich in einer großen Häufigkeit mit Korruptionsfällen. Ich kann ein paar Beispiele nennen. Vor einigen Wochen wurde ein Polizist festgenommen in Baden-Württemberg, der mit der Mafia-Organisation 'Ndrangheta zusammengearbeitet haben soll. In Nordrhein-Westfalen müssen sich derzeit zwei Bundespolizisten vor Gericht verantworten, die Kokainschmugglern am Frankfurter Flughafen geholfen haben sollen. Immer wieder tauchen in den vergangenen Monaten Fälle auf von Hafenmitarbeitern in Hamburg, die mit Kokainbanden gemeinsame Sache gemacht haben sollen. Und da sagen eben mittlerweile viele Experten, das hat mehr als anekdotische Evidenz. Wir erleben gerade das, was wir seit Jahren befürchten. Die Gefahr von Korruption hat in Deutschland zugenommen und das sehen wir jetzt.
Aber warum ist das so, dass das jetzt plötzlich so ein Thema ist?
Organisierte Kriminalität in Europa, aber gerade auch in Deutschland, hat in den vergangenen Jahren irrsinnige Mengen Geld verdient, vor allem mit dem Handel von Kokain. Man schätzt, dass die Umsätze in diesem Drogensegment in Europa Jahr für Jahr im zweistelligen Milliardenbereich liegen. Dieses Geld wird in der Regel dafür eingesetzt, das eigene Geschäftsfeld zu erweitern. Dabei setzt man auf zwei Mittel. Das eine ist Gewalt. Wir erleben auch einen Anstieg von Gewalt im Zusammenhang mit Drogenkriminalität. Und das zweite Mittel der Wahl ist eben Korruption. Mhm. Und wenn man einmal auf die Statistik schaut, der Drogenmarkt der vergangenen Jahre, muss man wirklich sagen, die Kampfkassen der organisierten Kriminalität sind prall gefüllt.
Du sagst es, da passt auch dazu, dass gerade gestern erst der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, gesagt hat, es droht eine wahre Kokainschwemme. Worauf müssen wir uns da einstellen hier in Deutschland?
Also die Kokainschwämme, die haben wir faktisch schon seit Jahren. Und der Zufuhrdruck, sagen dann Behörden, der ist nach wie vor ungebrochen. Man kann in Europa wahnsinnig viel Geld als krimineller Unternehmer mit dieser Droge verdienen. Wir erleben derzeit so eine leichte Verschiebung auf dem Kokainmarkt. Die Häfen, die bisher im Fokus waren, Antwerpen, Rotterdam und auch Hamburg, da wird weniger Kokain derzeit sichergestellt. Können wir sagen, tolle Sache. Aber Kokain ist wie Wasser. Es fließt dahin, wo der Widerstand am geringsten ist. Und der Kokainmarkt ist ein europäischer. Das heißt, wir erleben derzeit, dieses Kokain fließt in kleinere Häfen, es fließt stärker in den Süden. Aber dieses Problem, das bleibt uns nach wie vor erhalten. Organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen.
Und wenn uns dieses Problem, wie du sagst, erhalten bleibt, was kann man denn dann tun? Was muss passieren?
Ja, das ist ein Katalog an Maßnahmen. Und da könnte sich auch die neue Bundesregierung einige Dinge ins Arbeitsheft schreiben. Ich kann einmal sagen, Stichwort Zoll, Zollfahnderinnen, Zollfahnder, beispielsweise in Hamburg, auch in Bremerhaven, klagen seit Jahren. Wir sind auf die derzeitige Situation gar nicht vorbereitet. Wir haben nicht mal Maschinenpistolen, wir haben keine gepanzerten Wagen, nicht mal ausreichend Schutzwesten, die dem Beschuss mit Maschinenpistolen standhalten. Andere Problematik, die ich immer wieder höre, ist die Hafensicherheit. Da passiert was, aber auch in Hamburg, Bremerhaven ist da das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Dann Kokainermittlungen sind wahnsinnig anstrengend, brauchen wirklich viel Sitzfleisch und brauchen Ressourcen. Da müssen Staatsanwaltschaften, da müssen aber auch die Polizeien besser ausgestattet werden. Und Stichwort Korruption. Uns allen muss klar sein, Korruption ist nichts, was irgendwie in Italien, in Spanien oder in den Niederlanden stattfindet, sondern sie findet auch in Deutschland statt, unter Umständen vor unserer Haustür. Und deutsche Sicherheitsbehörden sind mittlerweile auch Ziel von Korruption. Und entsprechend müssen sie sich auch aufstellen.
Benedikt, vielen Dank für die Information und den Besuch hier im Studio.
Gerne.
Und wir schauen nach Oldenburg, wo am frühen Ostersonntagmorgen ein 21-jähriger Mann von einem Polizisten erschossen worden ist. Er soll Polizeibeamte zuvor bedroht haben. Jetzt liegen am Ort des Geschehens Blumen und Kerzen für den Verstorbenen. Doch für die Angehörigen wird die Trauer auch begleitet von Wut, denn von den 4 Schüssen, die der Polizist abfeuerte, trafen 3 von hinten. Zudem werden nun auch Rassismusvorwürfe laut, denn der erschossene Mann war schwarz. Aus Oldenburg berichtet Christopher Haar.
Tiefe Trauer und große Anteilnahme in Oldenburg, in der Innenstadt. Hier, wo in der Nacht auf Ostersonntag der 21 Jahre alte Lorenz A. von einem Polizeibeamten erschossen wurde. Mit 4 Schüssen, 3 davon treffen den jungen Mann von hinten in Hüfte, Oberkörper und Kopf. Ein 4. streift den Oberschenkel, so das Ergebnis der Obduktion. Wenig später stirbt Lorenz A. im Krankenhaus.
Jeder kannte ihn irgendwoher. Entweder war man mit ihm befreundet oder man war der Freund vom Freund oder irgendwie sowas. Man kannte ihn auf jeden Fall.
Der war hilfsbereit, also jeder mochte ihn. Sein Lächeln, alles.
Das macht einem Angst. Gleichzeitig macht es einen wütend und traurig. Man findet, glaube ich, also die meisten finden vielleicht auch gar nicht die Worte dafür, was hier passiert ist.
Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Laut Polizeiangaben wollte Lorenz A. in einem Oldenburger Club feiern, wurde an der Tür abgewiesen. Er soll daraufhin die Türsteher mit Reizgas besprüht haben und geflüchtet sein. Verfolger soll er mit einem Messer bedroht haben. Kurz darauf soll sich der 21-Jährige bedrohlich auf Polizisten zubewegt und auch die Beamten mit Reizgas besprüht haben. Mit einem Messer hat er sie laut Staatsanwaltschaft nicht bedroht.
Pfefferspray alleine rechtfertigt nicht den Einsatz der Schusswaffe, egal aus welcher Richtung.
Die Kritik am Vorgehen der Polizei laut. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens spricht von schwerwiegenden Fragen. Dabei spielen auch Rassismusvorwürfe eine Rolle. Lorenz A. war schwarz.
Gruppen, die besonders betroffen sind von Polizeigewalt, das sind psychisch erkrankte Menschen, das sind zum Beispiel Schutzsuchende auf der Flucht und von Rassismus betroffene Menschen, schwarze Menschen, als muslimisch gelesene Menschen, viele Sinti und Roma zum Beispiel. Und deswegen ist es, glaube ich, naheliegend, dass zumindest dieser Aspekt weiterverfolgt wird.
Die Stimmung in Oldenburg laut Polizei aufgeheizt. Die Beamtinnen und Beamten spürten das heute bei jedem Einsatz, sagt Polizeipräsident Andreas Sagehorn.
Weil sie eben fast bei jedem Einsatz, sei ja noch so harmlos und noch vorbehaltslos, werden sie dann mit Sprüchen konfrontiert und Vorwürfen konfrontiert. Wie zum Beispiel, haben die heute schon jemanden erschossen, oder den Kommentar zu dem Bürger, drehen sie der Polizei nicht den Rücken zu, sonst werden sie erschossen.
Gegen den 27-jährigen Polizeibeamten, der auf Lorenz A. geschossen hat, läuft ein Ermittlungsverfahren. Freunde und Bekannte von Lorenz haben für Freitag eine Demonstration organisiert.
Seit mehr als anderthalb Jahren herrscht nun Krieg im Gazastreifen. Laut den Vereinten Nationen ging es den Menschen in dem Palästinensergebiet seit dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel noch nie schlechter als jetzt. Es fehlt an vielem: Nahrungsmitteln, Treibstoff, Trinkwasser. Auch weil Israel seit Wochen Hilfslieferungen blockiert. Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderten die israelische Regierung heute dringend dazu auf, diese Blockade zu beenden. Und auch im Land selbst regt sich Widerstand. Reservisten der israelischen Luftwaffe sehen eine rote Linie überschritten und kritisieren in offenen Briefen das Vorgehen Israels in Gaza. Kein breiter Protest, und doch kommt er aus einer nicht gerade unbedeutenden Ecke. Sophie von der Tann.
Er ist ein bekanntes Gesicht in ganz Israel, nicht nur hier auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv. Nimrod Schäfer, ehemaliger Kampfpilot, Generalmajor im Ruhestand, Ex-CEO des größten israelischen Luft- und Raumfahrtkonzerns. Nun hat er eine Protestaktion gegen den Krieg in Gaza mit angestoßen. Am Anfang dachten wir alle, der Krieg ist richtig, aber das ist nicht mehr der Fall. Wir verstehen nicht, warum Kämpfe die Geiseln zurückbringen sollten nach eineinhalb Jahren Krieg. Wir haben es versucht und es hat zum Tod von mindestens 41 Geiseln geführt. Gemeinsam mit fast 1000 Reservisten aus der Luftwaffe hat er diesen Brief veröffentlicht. Ihre Botschaft: Zu diesem Zeitpunkt dient der Krieg vor allem politischen und persönlichen Interessen und nicht Sicherheitsinteressen. Die Fortsetzung des Krieges wird nicht dazu beitragen, die Kriegsziele zu erreichen, sondern zum Tod von Geiseln, israelischen Soldaten und unschuldigen Zivilisten führen. Tausende israelische Reservisten haben weitere Protestbriefe unterschrieben, darunter Sanitäter, Fallschirmspringer, Infanteristen, Reservisten in Spezialeinheiten, dem Geheimdienst und der Cybersicherheit. Das Militär kündigte daraufhin an, unterzeichnende Reservisten der Luftwaffe zu entlassen. Allerdings sind zurzeit nur wenige von ihnen aktiv im Dienst. Den Krieg in Gaza setzt die israelische Armee unvermindert fort, griff zuletzt unter anderem diese ehemalige Schule an, die Geflüchteten als Unterkunft diente. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten humanitären Lage seit Kriegsbeginn. Denn seit Anfang März blockiert Israel die Einfuhr von Hilfslieferungen, darunter Nahrung, Medizin und Treibstoff, um Druck auf die Hamas auszuüben. Der ehemalige israelische Kampfpilot Nimrod Schäfer denkt nicht, dass das die Geiseln befreien wird. Zur Verweigerung ruft er die aktiven Reservisten zwar nicht auf, aber ich denke, dass jeder in Israel sich fragen sollte, was tue ich? Wem nützt das? Bringt das, was ich mache, etwas, um die Geiseln nach Hause zu bringen? Hilft es, die Hamas zu zerstören? Diese Frage stellten sich mehr und mehr Israelis, sagt Schäfer. Mittlerweile sind laut Umfragen 70% für ein erneutes Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln und einem Ende des Krieges.
In China, da tickt die Autobranche offenbar ein wenig anders als hierzulande. Chinesische Autobauer haben einen Gang zugelegt und mit einem solchen China-Speed ist es ihnen gelungen, innerhalb weniger Jahre den einzigen Spitzenreiter im Milliardenmarkt, Volkswagen, zu überholen. Und so geben jetzt Marken wie BYD den schwindelerregenden Takt vor, auch auf einer der wichtigsten Automessen der Welt. Hier in Shanghai werden in diesen Tagen wohl vor allem die neuesten Technologiefortschritte gefeiert und weniger die großen Autopremieren. Für VW, Audi und Co. hat damit längst ein neues Kapitel begonnen. Über die Anstrengung, den Anschluss nicht zu verpassen, Jörg Endres.
Fan Heng begrüßt die Fans auf seinem Social-Media-Kanal für Autoliebhaber. Der Name des geplanten VW-Modells?
Ara.
Noch ungewohnt. Das Auto steht auf einer Plattform, die nur für China entwickelt wurde, für die Energieinfrastruktur und die Steuerung. Ich kann mir vorstellen, dass dies mit den alten Volkswagen-Merkmalen auf dem Markt gut ankommen kann. Eigentlich hat Volkswagen lange damit kein Problem gehabt, seit den 80ern in China fast Tradition. Doch weil die alte Liebe eingerostet ist, beschwört der Konzern den Neuanfang an diesem Abend. Auf Chinesisch klingt das so. Die Elektrolimousine soll umgerechnet 17.000 Euro kosten, voll vernetzt mit neu entwickeltem Fahrassistenzsystem. Verkaufsstart nächstes Jahr. Entwickelt in 18 Monaten, fast doppelt so schnell wie in Deutschland. VW-Tochter Audi verliert ihre Ringe. Autos nur für China, kaum mehr made in Germany, sondern überwiegend in China gefertigt.
Deutlich über 90% mit den Leistungen, die wir hier machen. Und damit gelingt es uns auf der einen Seite, sehr wirtschaftlich unsere Produkte entwickeln zu können, damit auch den richtigen Preispunkt im Markt setzen zu können, aber auch die Erwartungen der chinesischen Kundinnen und Kunden zu erfüllen.
Denn die hatten sich zuletzt von deutschen Herstellern abgewandt. Obwohl etwa im ersten Quartal dieses Jahres die Zahl der Autozulassungen in China um mehr als 12% zunahm, hat VW 7%, Mercedes 10% und BMW sogar 17% weniger Autos verkauft. Außerdem tobt in China ein aggressiver Preiskampf, weil auch mit staatlicher Hilfe viele einheimische Unternehmen gegründet wurden. Und Chinas Batteriehersteller machen Riesenschritte. Dieses Schnellladesystem soll in 5 Minuten Strom für mehr als 400 Kilometer Reichweite liefern. Ein Auto inklusive Drohne auf dem Dach präsentiert Hersteller BYD für Social-Media-Fans oder... Also wenn ich zum Beispiel in einem Stau stehen würde, dann würde ich vorausfliegen und schauen, was da vorne los ist. Wer hat aber im Rennen um die größten Marktanteile die Nase vorn? Influencer Fan Hong ist sich nicht sicher. BYD hat immer traditionelle chinesische Ästhetik betont. Die neuen Volkswagen-Modelle betonen ihre neue Technik und sind in ihrem Stil für verschiedene Kundengruppen gedacht. Ich glaube, jeder muss da selbst entscheiden. Entscheidungen in China, die am Ende auch die Unternehmen in Deutschland spüren.
Und was heute sonst noch wichtig war, weitere Nachrichten, Konstantin, mit dir.
Die EU-Kommission hat Millionenstrafen gegen die US-Konzerne Apple und Meta verhängt. Apple soll demnach 500 Millionen Euro zahlen, Meta 200 Millionen. Die Firmen haben nach Ansicht der Wettbewerbsbehörde europäisches Digitalrecht verletzt. Wer zum Beispiel eine App herunterladen will, hat bei Apple nur einen Weg über den App Store. Der Konzern kündigte an, die Strafe juristisch anzufechten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl beim Wahlprüfungsausschuss des Parlaments eingereicht. Die Partei will, dass die Stimmen neu ausgezählt werden. Für die 5%-Hürde haben rund 9.500 Stimmen gefehlt. Die Co-Vorsitzende Mohammed Ali sagte, ihre Partei glaube, dass Fehler passiert seien. Man gehe aber nicht davon aus, dass bewusst manipuliert worden sei. Die türkische Metropole Istanbul ist von einem Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert worden. Das Epizentrum lag ca. 60 Kilometer entfernt im Marmara-Meer in 10 Kilometern Tiefe. In Panik verließen viele Menschen Häuser und Geschäfte, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden sprachen von etwa 230 Verletzten. Es gab mehr als 100 Nachbeben. Im Großraum Istanbul leben 16 Millionen Menschen.
Ein bisschen flanieren, ins Schaufenster gucken, sich beim Shoppen auch etwas inspirieren lassen. Das stellen sich wohl die meisten vor, wenn sie an einen Einkaufsbummel in der Stadt denken. Doch in Zeiten von Internethandel, hohen Ladenmieten und gleichzeitiger Konsumflaute sehen viele Innenstädte längst nicht mehr so einladend aus, stattdessen zunehmend Leerstand und Verödung. Dabei stünde bei vielen Kundinnen und Kunden ein individuelles Einkaufserlebnis in der City durchaus nach wie vor hoch im Kurs. Wie es gelingen kann, dass eine Innenstadt gegen den Trend wieder ein belebterer, ein blühenderer Ort der Begegnung wird, das hat Susanna Jalek mittendrin in Wipperfürth im Bergischen Land erlebt.
Stefanie Hagen hat sich einen Traum erfüllt.
3, 2, 1.
Den Traum vom eigenen Pilates-Studio mitten in ihrer Heimatstadt. 8 Jahre lang stand dieses Ladenlokal leer, bis sie es angemietet hat und hergerichtet.
Wie sah das hier vorher aus, vor noch einem halben Jahr?
Katastrophe. Wollen Sie gar nicht wissen. Also hier war ein Wasserschaden, die Decke hing halb runter, ein alter Teppich. Das war ja ein altes Schuhhaus. Es war schon übel.
Dass Stefanie Hagen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, liegt auch an einem Förderprogramm der Stadt Wipperfürth. Ihr wird ein Großteil der eigentlichen Kaltmiete erlassen. Für 135 Quadratmeter in bester Innenstadtlage.
Und das ist natürlich eine absolute Entlastung auch für mich jetzt in dieser Einstiegsphase, die ich doch gerade habe.
Hätten Sie das Studio eröffnet ohne die Wirtschaftsförderung?
Ich weiß nicht, ob ich es mich getraut hätte.
Menschen wie Stefanie Hagen Mut machen, in die Selbstständigkeit zu gehen und so die Innenstadt beleben. Das will Wipperfürth. 21.000 Menschen leben in der Stadt im Bergischen Land, etwa eine Stunde entfernt von Köln. Viele Geschäfte standen hier leer, auch durch die Corona-Pandemie. Hier soll wieder Leben rein. Seit 2021 bekommt Wipperfürth dafür Mittel vom Land Nordrhein-Westfalen, erzählt City-Manager Lars Schreckegast. Der wichtigste Baustein, die Monatsmiete.
Und das ist so, dass man zunächst auf den Eigentümer oder den Vermieter zugeht und ihn fragt, ob er Interesse daran hat, daran teilzunehmen. Denn er muss auf 30% der letzten Netto-Kaltmiete verzichten. Viele machen das, wie man hier sieht. Der potenzielle Mieter wird dann für den Zeitraum der Förderung nur 30% zahlen.
Den Rest übernehmen die Stadt und das Land. 43 Neugründungen haben davon inzwischen profitiert, sagt Lars Schreckegast. Auch weil viele Vermieter mitziehen und für eine belebte Innenstadt auf Geld verzichten.
Die Besonderheit in Wipperfürth liegt, glaube ich, darin begründet, dass die Eigentümer hier eben keine großen Konzerne sind. Das sind noch Vermieter, die hier eine lange Familientradition haben, die die Häuser lange haben, die sie pflegen, die ein Interesse daran haben, dass die Stadt lebt.
Die Förderung läuft meistens 1 bis 2 Jahre. Danach müssen die Ladeninhaber es selbst schaffen, so die Idee. Hier hat das geklappt, im Friseursalon von Sebastian Jacobs. Er ist jetzt im 3. Jahr hier.
Warum Wipperfürth?
Wipperfürth hat ein eigenes Stadtbild. Wir haben viele kleine Geschäfte, wir haben ein Miteinander. Man geht halt in die Marktstraße zur Heike, ein Eierlikörchen trinken. Hier passiert gerade ein Riesenumdenken. Die Leute werden moderner, die werden flippiger, die wollen mehr sehen, die wollen was anderes.
Doch es gibt auch kritische Stimmen. Einige der etablierten Geschäftsinhaber sehen in der Förderung eine Art Wettbewerbsverzerrung.
Die Kritik ist natürlich auch absolut berechtigt, aber die Alternative wäre eben, dass wir die Förderung nicht in Anspruch nehmen, das Geld, ich sag mal, ganz platt liegen lassen würden, dann würde es irgendeine andere Kommune nehmen. Und so ist es wenigstens so, dass wir den Leerstand, der hier ist, auch wirklich bekämpfen können.
Fragt man die Menschen im Ort, dann ist die Sache klar. In ihrer Innenstadt tut sich endlich wieder was, auch dank Stefanie Hagen mit ihrem Pilates-Studio.
Also wir finden das ganz toll, haben wir vorhin noch besprochen, wie belebt die Stadt ist. Also das ist wirklich wunderbar. Ganz toll, wirklich. Ja. Und ich nutze es natürlich auch, ne?
Warum machen Sie das alles hier? Sie hätten ja auch in eine Großstadt gehen können, wo es vielleicht einfacher wäre.
Das ist richtig, aber ich bin ein Wipperfürther Mädchen. Ich liebe meine Stadt und deswegen die Entscheidung klar für Wipperfürth.
Bisher läuft es gut bei Stefanie Hagen. Förderung bekommt sie bis Ende nächsten Jahres. Ihr großer Traum, danach auf eigenen Beinen stehen. Mit Pilates in Wipperfürth.
Egal, ob in Wipperfürth oder anderswo, Pilates kann man ja auch prima unter freiem Himmel machen. Muss halt nur das Wetter mitspielen. Wie sieht's da aus, Carsten?
Ja, in Wipperfürth würde ich für Pilates morgen lieber reingehen. An der Ostseeküste könnte man das in der Tat unter freiem Himmel vornehmen, diese Sportart. Denn dort wird es morgen erneut trocken sein und auch recht sonnig. Aber wir kümmern uns jetzt mal um den Regen. Denn heute war eigentlich der erste sommerliche Starkregentag, den wir in Deutschland in diesem Jahr hatten. Unter anderem mit solchen Wolken aufgenommen heute Abend am Alpenrand. Aber es gab heute auch bei dem Starkregen örtlich schon die ersten Überschwemmungen. Und zwar vor allem nördlich des Harzes in den Ortschaften Hü und Osterwiek. Wenn man genau, das hier sind die Radarregenmengen des heutigen Tages. Wir sehen, der Hauptregen ist im Westen und im Südwesten gefallen. Wenn man genau hinschaut, hier in diesem schmalen Streifen, da sehen wir sogar rote Farbe. Dort sind 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter heruntergekommen. Und in diesen Gemeinden Hü und in Osterwiek standen etliche Straßen heute Nachmittag unter Wasser. Die Wetterstation mit den höchsten Regenmengen, die Top 3 des heutigen Tages, waren unter anderem Sargstedt, dort in der Nähe von Halberstadt mit 34 Liter, Irschenbach in Bayern 38 und Bad Waldsee in Baden-Württemberg mit 28 Liter pro Quadratmeter. Die meisten der Nachmittagsregenschauer und Gewitter, die lassen langsam nach, aber aus Südwesten zieht hier gerade ein neues Tiefdrucksystem mit starkem Regen, jetzt vor allem nach Baden-Württemberg und nach Bayern. Und das dehnt sich im Verlauf der Nacht langsam nach Norden aus. Und damit haben wir dann auch schon den Schwerpunkt des Regens lokalisiert, der dann heute Nacht allmählich die Mitte Deutschlands erreichen wird und sich morgen tagsüber wirklich wie eine Linie über die Mitte unseres Landes legt, mit den stärksten Regengüssen, zum Teil sogar noch stärker als heute. Die höchsten Regenmengen vermuten wir für den morgigen Tag in Thüringen, vor allem in Thüringen, Sachsen und im Süden Brandenburgs, sind am Nachmittag auch Gewitter dabei. Im Norden scheint zum Teil die Sonne und dort bleibt es auch trocken. Die Temperaturen heute Nacht meistens 6 bis 11 Grad. Tagsüber die höchsten Werte in Berlin und Brandenburg bis zu 21 Grad. Unter den dicksten Regenwolken nur 10 bis 11 Grad. Übermorgen am Freitag verschwinden die meisten Wolken nach Süden mit letztem Regen. In der Südhälfte im Norden wird es schon sonniger. Und das Wochenende beginnt mit dem Samstag. Viel Sonnenschein bei bis zu 21 Grad.
Na, das sind doch Aussichten. Carsten, vielen Dank dafür. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt eine Reportage über die heute bekannt gewordene Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.
Ja, zusammen sind sie der Spur der explodierenden DHL-Pakete im vergangenen Jahr gefolgt, die offenbar nach Russland führt. Europäische Sicherheitsbehörden gehen laut der Recherche inzwischen davon aus, dass hinter der Operation der russische Militärgeheimdienst steckt.
Also unbedingt dranbleiben, spannender Film. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Ihnen noch einen guten Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.